Klinkenputzer. Passion Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
Nach langer, langer, langer Zeit hören und sehen wir beide uns wieder, obwohl eigentlich eine kleine Lüge, ja, haben wir eigentlich schon vorher, aber offiziell, was unsere Podcast-Aufnahme angeht, ist es, glaube ich, so.
Jo, Mahlzeit, moin Tim, hast du vollkommen recht. Ich wurde schon gefragt, ob wir unseren Podcast abgesetzt haben, habe ich dann verneint. Wir haben eine ungeplante Sommerpause eingelegt, ein-, zweimal den Termin verschwitzt, dann keine Zeit, wie das so ist, soll keine Ausrede sein, ist aber eine. Jetzt sind wir wieder zurück.
Ja, wir müssen natürlich auch mal ganz klar sagen, das ist ja unsere Freizeit, unser Hobby, ja, unser Lebenselixier. Und da darf man auch hin und wieder mal 5 Grade sein lassen. Wir verdienen ja schließlich kein Geld. Ja, auch wenn wir es sicherlich könnten und uns von irgendwelchen großen Labels aufkaufen lassen könnten. Also das war dann eben meine Antwort darauf, ob wir abgesetzt worden sind. Da sage ich, nee, wir sind von einer großen Investmentbank sind wir aufgekauft worden. Hat mir nur komischerweise keiner geglaubt. Schade eigentlich. Also falls die Personalabteilung zuhört, keine Sorge. Ich habe kein Zweitgewerbe aufgemacht oder so. Ganz entspannt.
Du bist bei mir als 450 Euro Kopf angestellt.
Ja, genau, als Hausmeister. Ja. Der die Pappkartons in die Tonne reindrückt. Ja, richtig, absolut. Erwischt. Aber ist ja steuerfrei, ne? Deswegen ist es halb so wild. Richtig, ja. Genau. Also freut mich, dass wir das Thema doch nochmal weitertreiben. Wir haben uns ja nochmal vielleicht als kleinen Einblick mal privat getroffen und darüber philosophiert, wie wir weitermachen. Und wir haben festgestellt, wir machen das gut, so wie es ist. Wir sollten nur vielleicht mal schaffen, irgendwie einen Regeltermin einzustellen. Das war die Quintessenz aus allem. Ne?
Ja. Das ist schon schlau, oder? Wenn sich 2 gestandene Männer 2 Stunden zusammensetzen und die Quintessenz, ich glaube, das wird ganz gut funktioniert, wenn wir einfach mal einen Regeltermin einstellen würden. Ja, hast du recht.
Ja, vor allem so nach anderthalb Jahren, dass einem das dann auffällt, ja.
Ja, aber gut, wir sind ja auch immer wieder lernwillig. Und deswegen, hier sind wir. Und jetzt haben wir einen Regeltermin. Und jetzt schauen wir mal, dass wir dadurch mit unserer guten Disziplin als High-Performer, guck mal, die Running Gags, die ziehen wir so durch, ne?
Ohne darüber großartig zu lachen, ne?
Ohne großartig zu lachen, ja.
Wir sind jetzt übrigens schon mittlerweile bei Episode 42, was ich immer wieder erschreckend finde. Auch wenn wir hier und da mal ein bisschen zwischendurch geklüngelt haben, glaube ich, hätten wir sicherlich auch schon die 50 knacken können. Aber trotz alledem finde ich 42 schon beachtlich. 42 Mal irgendwie geistigen Dünnschiss ins Internet gequatscht, ist auch gar nicht so verkehrt.
Das ist gut, ja.
Genau, ja. Also finde ich gar nicht schlecht. Müssen wir uns mal selber auf die Schulter klopfen. Genau, ich habe zum Einstieg, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich habe bei dir in den Notizen aber nichts gefunden. Also wir machen immer so schöne Shownotes oder Shownotizen im Vorfeld, damit auch jeder weiß, worum es geht. Ich habe aber mal so ein bisschen was als Warm-up mitgebracht. Darf ich mich da reinschieben oder hast du...
Ich hatte mich zwar unfassbar vorbereitet für den Warm-up, aber ich lasse dir den Vortritt.
Das ist extrem nett. Also ich habe ein cooles Zitat gefunden in einem Buch, was ich gerade lese, habe ich dir auch von erzählt, aufgrund einer beruflichen Veränderung, die bei mir ansteht. Das Buch heißt Neue Wege im Key Account Management.
Aha. Hä? Und wo gehst du jetzt hin?
Weiß ich auch nicht. Ich werde Florist.
Ich werde Florist, Gott sei Dank, endlich.
In dem Buch steht drin, jedes Unternehmen braucht Key Account Management. Ja, also, ja.
Richtig. Ich sehe dich jetzt nicht auf der Blumenwiese.
Ja, wenn du wüsstest, was ich noch so für geheime, versteckte Talente habe. Ja, in jedem schlummern gewisse Talente und ich habe meine halt bisher noch nicht so ganz entdecken können. Und deswegen erhoffe ich mir natürlich aus diesem neuen beruflichen Werdegang, dass ich dann als Key Account bei einem Floristen richtig senkrecht durchstarten kann.
Ja, nee, aber dann erstmal herzlich willkommen im wirklichen Vertrieb. Das mache ich ja schon seit Jahren und ich sage dir seit Jahren, dass es das Beste ist, was es gibt.
Ich bin gespannt. Ich freue mich extrem drauf und kann ja jetzt auf deine Expertise hoffen, dass du mir quasi die Arbeit vorkaust, damit ich die nur noch über die Linie treiben muss.
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber vielleicht habe ich die Jahre auch geschlafen.
Deswegen jetzt auch der Regeltermin, ne? Damit ich jetzt regelmäßig Informationen von dir abgreifen kann, um jetzt sofort super durchzustarten. Nee, also ich freue mich wirklich, deine Eindrücke haben mich auch sehr inspiriert, da Fuß fassen zu wollen. Ich komme wieder näher an den Vertrieb dran, was ich auch ganz cool finde, weniger strategisch, auch teilweise operativ. Das, was mir schon immer Spaß gemacht hat, was dann auch Quintessenz ja unseres Podcasts ist, deswegen mal neuer Einblick, neue Aufgabe, neue Funktion. Genau.
An alle, was habe ich dem Tim geschickt? Ich habe dem Tim einen Key-Account-Plan geschickt. Und wir könnten da auch nochmal eine Folge zu machen, was ein Key-Account-Plan ist für alle Hochmotivierten, die ihre Kunden strategisch ausbauen wollen. Da hatten wir vorhin auch einen schönen Spruch schon zu. Wir wollen unsere Kunden nicht verwalten, sondern wir wollen sie gestalten. Und da passt der Key-Account-Plan ganz gut zu. Also hier schon mal ein Einschub, da werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen.
Kannst du mal direkt auf unsere geheime Liste schreiben? Ja, auf unsere Top-Ideen, die wir so haben. Finde ich absolut gut. Und du hast jetzt gerade einen schönen Spruch gelassen und das möchte ich dann eben dann auch in dem aus dem Buch zitieren. Und das sind zwei Sätze und die fand ich extrem inspirierend, einfach generell auch Vertrieb. Der Mehrwert einer modernen Vertriebsorganisation liegt immer mehr darin, den Kunden optimal bei seinen Einkaufsprozessen zu unterstützen. Aus Verkaufen wird beim Einkaufen helfen. Und das trifft für mich den Nagel so auf den Kopf und das ist genau mein Verständnis von Vertrieb. Nicht so, wie man es früher immer gedacht hat, ich muss jemandem was aufschwätzen und verkaufen, überbiegen und brechen, sondern aus Verkaufen wird beim Einkaufen helfen. Das fand ich sehr gut.
Ja, finde ich stark, passt ganz gut. Ich habe im Urlaub nochmal das Buch von Martin Limbeck gelesen, der, ich glaube, das heißt Neues Hard Selling. Und da sagt er halt auch, es geht in die gleiche Richtung, dass man halt heutzutage dieses typische Verkaufen, wo man auch Klinkenputzen mit verbindet, dass es gar nicht mehr großartig gibt, weil die Kunden so gut informiert sind über alle Produkte, sich schon vorher über jeden Wettbewerber informiert haben, schon wissen, was das Produkt kann und dass die Aufgabe des Verkäufers dann wirklich die Lösungsfindung ist, ne? Und wir haben in diesem Moment ja, oder wir haben nicht in diesem, sondern wir haben schon mal über Solution Selling gesprochen, also dass man wirklich einen gezielten Lösungsverkauf macht. Und die Leistung dementsprechend direkt auf den Kunden zuschneidet. Oder den Service. Es geht ja auch, wenn man ein Commodity-Produkt hat, ist nicht immer, also der Kunde kauft ja nicht nur bei dir, wenn du das gleiche woanders kriegst, sondern du musst ja auch andere Vorteile bieten können und nicht nur den Preis.
Ja, du musst im besten Fall aus der Vergleichbarkeit rauskommen. Ja, also ja. Ich finde mal dieses Datenblatt vergleichen in allen Bereichen ist extrem schwierig. Darauf kannst du dich einlassen, wenn du natürlich ein Produkt hast als irgendwo als Monopol auf dem Markt, kannst du das gerne machen. Von den Features, aber du kommst halt bei vielen Produkten immer mehr in die Vergleichbarkeit rein. Und da musst du einfach Erlebnisse, wir alle wissen, wir sind Apple-Fanboys und ich finde halt, das Apple-Ökosystem ist immer ein sehr gutes Beispiel, warum die Leute Apple-Produkte kaufen, ist eben nicht, weil die Kamera irgendwie 48 Megapixel hat und so super aufgelöst ist und weil es im Wettbewerb nichts Besseres gibt. Es gibt so viel bessere Produkte rein von den Features. Aber das Ökosystem, das Gesamterlebnis ist halt eben ein anderes. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig im Vertrieb, dass ich eben eine Abhängigkeit in einem kompletten Ökosystem schaffen muss.
Ja.
Beispiel, ne, wenn jemand Kopierpapier verkaufen muss.
Ja.
Arme Sau.
Ja. Arme Sau. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Automatische Sparabos. Keine Ahnung. Trag dir das bis in den Keller. Ich meine, Flaschenpost. Ne? Getränke kaufen tut jeder und die Änderung, die gemacht haben, ist, die bringst du bis zur Tür und schleppst bis zur Wohnungstür. So, und wenn du dadurch halt, das ist wieder eine Leistung, die du bietest, die den Getränkemarkt so nicht hat.
Genau. Das ist die User Experience dahinter.
Ja.
Genau. Gut, dass wir jetzt ganz kurz Pause gemacht haben, weil dann kann ich eventuell probieren zu schneiden, wenn mein zweiter Punkt, den ich mitgebracht habe, jetzt nicht funktionieren sollte. Ich versuche jetzt mal eben ganz kurz etwas zu teilen. Damit wir das hier direkt sogar reinschneiden können. Ich hoffe, das funktioniert. Zack. Zack.
Bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Das glaubst du gar nicht, wie gespannt ich jetzt gerade bin hier. Gespannt wie ein Flitzebogen bin ich. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Zack, zack. Audio auch teilen. Ha! Ich brauche nichts wegschneiden. Du siehst was, korrekt?
Mhm.
So, also ich habe noch was mitgebracht, da bin ich bei Instagram drüber gestolpert und ich möchte das einfach mal abspielen und das zeigt auch wieder, wie wichtig Kleinigkeiten im Vertrieb sind und wie wichtig es im Vertrieb ist, zu sprechen und zu kommunizieren. Darüber sprechen wir auch immer ganz, ganz oft und das vielleicht noch vor Beginn unserer neuen Episode, das würde ich gerne noch einmal abspielen. Also show up, ich hoffe es funktioniert.
Eine C-Klasse, AMG 80.000, willst du kaufen? Du gehst in ein Autohaus, gehst dahin, dann siehst du das Auto, kriegst einen Preis und du sagst zum Autoverkäufer Folgendes: Ich will mir noch bei der Investition mir noch ein zweites Angebot einholen. Du gehst zu einem anderen Autohändler, du gehst da rein und denkst dir, wow, steht fast das gleiche Auto, genau der gleiche Preis. Aber wisst ihr, was der Verkäufer sagt? Der Verkäufer sagt, Herr Friedrichs, übrigens, wenn Sie die Winterreifen wechseln oder wenn Sie die Reifen wechseln, werden wir die Sommerreifen kostenfrei bei uns einlagern und Sie bekommen in dieser Zeit ein kostenfreies Mietauto. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wo würdet ihr das Auto kaufen? Beim Autohaus A oder beim Autohaus B? B. Und wisst ihr, was interessant ist? Du gehst fairerweise noch in das Autohaus A und sagst dem Verkäufer, du hast dich für ein anderes Auto entschieden. Dann fragt er, warum? Dann sagst du, wissen Sie, da bekomme ich ein kostenfreies Mietauto und die Winter- und Sommerreifen, die werden auch kostenfrei eingelagert. Und wisst ihr, was er sagt? Aber das haben wir doch auch. Und das ist der Grund, diese Kleinigkeit, weshalb einige Verkäufer, weshalb die Taschen ein bisschen voller sind als bei anderen, weil die ihre Leistung kommunizieren.
Mhm. Hast du den Ton mitgehört?
Yes, yes.
Sehr gut. Ey, guck mal, was wir für Technik haben. Ich fand das eigentlich ein sehr, sehr gutes und treffendes Beispiel. War auch so ein schönes Beispiel irgendwie aus dem tagtäglichen Leben. Und das zeigt einfach nochmal, dass Kommunikation im Vertrieb enorm wichtig ist.
Passiert vor allem, wenn wir bei dem Thema Autohaus bleiben, ja immer wichtiger beim Autoverkaufen, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass so Händler wie Mercedes zukünftig alle den gleichen Preis haben mit Neuwagen. Das heißt, wenn du deine Leistung nicht verkaufen kannst, kostet überall gleich viel. Das heißt, du musst dein Autohaus in dem Moment verkaufen.
Genau.
Ja, passt sehr gut.
Genau. Gut.
Also ich höre dich gerade so ein bisschen schlecht.
So über jetzt besser?
Ne, oder sind da meine Kopfhörer? Warte mal.
Vielleicht lag das gerade auch irgendwie an der Übertragungsqualität.
Sag nochmal was.
Hallo?
Ja, sag jetzt nochmal was.
Hallo?
Ja, jetzt ist besser.
Ah, gut.
Keine Ahnung, was das war.
Problem gelöst. Also mal gucken, ob ich unsere technischen Probleme wegschneide, ja oder nein. Eben kurz mal eine Sekunde stillhalten. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Episode. Und womit beschäftigen wir uns heute oder was habe ich mitgebracht? Weil wir haben ja schon fast den Überblick verloren, wer jetzt irgendwie mit den nächsten Themen dran war und wer nicht. Und ich habe festgestellt, da ich es schon vorbereitet habe, dass ich dran bin. Und ich habe mal wieder irgendwie ein Gesetz mitgebracht. Und damit meine ich kein Gesetz aus dem BGB oder aus dem HGB oder sonst woher, sondern das sogenannte Cunningham Law. Hast du da schon mal von gehört?
Nein.
Bin ich auch mal wieder, wie so alle, bei allem, was ich hier so in der letzten Zeit irgendwie an Themen mitgebracht habe, mal wieder im Internet drüber gestolpert. Ich glaube, es war auch bei Instagram. Also Instagram ist ja, also muss ich ja wirklich sagen, für mich zum Teil tödlich. Also wenn ich viele Vertriebssachen dort auch irgendwie mir angucke und markiere, da kommen mega cool inspirierende Themen, die ich dann auch mal alle wieder abspeichere, um dann hier auch für hier Themen mitzubringen. Für mich ist es aber auch tödlich so beim Shopping und so. Ja, also Instagram weiß man genau, was ich haben will. Das ist ganz, ganz schlimm. Also es ist eine absolute Konsumfalle. Es ist nicht gut. Aber es ist halt wenigstens inspirierend und inhaltlich hilfreich für unseren Podcast. Das ist das Positive daran.
Man gut, muss also, sich dann nur schön reden, ne?
Ja, richtig, genau. Kennst du Girl Math?
Nee.
Das ist quasi das Schönreden von Investitionen von Frauen. Die sagen zum Beispiel, wenn sie, also die reden sich quasi mit ganz kruden Argumentationen irgendwelche Investitionen schön. Musst du mal googeln. Das ist ziemlich spannend.
Ehrlich.
Ja. Also jetzt nochmal zurück aufs Thema. Jetzt sind wir ganz schön oft abgeschwurft. Ich weiß nicht so ganz, wie man es benennt. Deswegen sage ich jetzt abgeschwurft. Also wie gesagt, ich habe Cunninghams Law mitgebracht. Du hast gesagt, du kennst es nicht. Cunninghams Law ist nach Ward Cunningham benannt. Der ist der Erfinder des Wiki-Konzepts und Gründer des ersten Wikis. So, jetzt überlegt man natürlich mal, der hat irgendwie was mit dem Wiki zu tun. Wiki ist eine Wissenssammlung. Woraus besteht die Wissenssammlung oder wie funktioniert dieses System? Das System funktioniert, indem du über Schwarmintelligenz dieses Wiki füllst durch Bearbeitung von dem ganz normalen Bürger, der eben seinen Input zu diesen ganzen Themen dort reingeben kann. Das wird natürlich reviewed, ganz klar, damit nicht jeder seinen Mist reinschreiben kann. Aber grundsätzlich geht es darum, dass auch Fehler dann eben von anderen Leuten automatisch ausgebügelt werden. Und genau das ist eben dieses Thema. Also Cunninghams Law besagt, dass der beste Weg, die richtige Antwort im Internet zu erhalten, nicht darin besteht, eine Frage zu stellen, sondern die falsche Antwort zu geben.
Das glaube ich sofort.
Und das ist jetzt auch alles sehr aufs Internet bezogen, aber ich bin darüber gestolpert und dachte, spannend. Kann man das nicht auch im Vertrieb nutzen? Weil, also bei mir kam sofort so in den Kopf, es ist dieses typische Besserwisserische, ne? Also man sagt irgendwas und dann ist dort vielleicht eine Kleinigkeit falsch und es gibt dann immer Kandidaten, die sofort rauspreschen und sagen, aha, nee, das hast du aber falsch erklärt, ja, eigentlich muss es so oder so sein. Ist zum Teil ja eigentlich gar nicht der schlechte Weg. Es nervt nur manchmal. Und ich fand einfach die These gut, ne? Also nicht immer die richtige Antwort zu benennen, sondern mal gezielt die falsche Antwort zu platzieren, um gegebenenfalls zu deiner Lösung zu kommen. Und ich hab das jetzt mal unterteilt, so ein bisschen mein Skript und auch die Episode und hab das jetzt mal in drei Bereiche unterteilt. Einmal die Chancen, die ich für den Vertrieb sehe. Dann habe ich mir noch mal eine Gruppe rausgeholt, die ich besonders spannend fand. Das sind die schmallippigen Kunden, also die Kunden, die eben von alleine nicht unbedingt so viel erzählen und aus denen man alles, wie man sagt, mal so schön aus der Nase ziehen muss. Und dann eben hinterher das Fazit. Ja, also die Teile habe ich mitgebracht. Ich würde jetzt einfach mal in die Chancen reinstarten und dann denke ich mal, kommen wir wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Diskussion darüber. Also als ersten Punkt habe ich für mich ganz klar, um dieses Law einzusetzen, dass du es gut in der Kundenbetreuung ansetzen kannst, um auf eine kreative Art und Weise tiefe Einblicke in die Kundenbedürfnisse zu bekommen, also deines Kunden. Ich gehe da genau mal auch jetzt tiefer drauf ein. Zum Beispiel bei einer Problemlösung. Also statt direkt nach dem Problem zu fragen, sagen wir mal, unser Kunde, der hat jetzt irgendwie ein Problem mit einem Bauteil und da tritt immer wieder ein Fehler auf. Dann kannst du eben, anstatt nach dem Problem zu fragen, leicht genaue Angaben über mögliche Schwierigkeiten äußern, die er damit hat. Und er versucht dann eben oder er kommt dann eher damit raus, wie er dieses Problem lösen würde oder gibt dir kreativ vielleicht auch Problemlösungsunterstützung. Das ist jetzt vielleicht nicht das optimale Beispiel dafür gewesen, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also statt bei einer Problemlösung eben direkt nach dem Problem zu fragen, was war denn jetzt dein Problem, dann eben leicht genaue Angaben über mögliche Schwierigkeiten zu äußern. Also auf diese Schwierigkeiten zu kommen und nicht sofort nach dem Problem zu fragen, dass du eben indirekt dort mit reingehst.
Es geht so ein bisschen, finde ich, in die Richtung des Paraphrasierens, was wir schon ein paar Mal
hatten. Ja, genau, also, genau.
Du erklärst mir was und ich gebe das erstmal mit eigenen Worten wieder und ich könnte dann, um das ein bisschen aus dir rauszukitzeln, könnte ich sagen, okay, habe ich das richtig verstanden, dass dein Produkt immer abends, und abends hat der Kunde nie gesagt, nicht ausgeht. Und dann fängt er, nee, abends nicht, das ist meistens mittags 12:01 Uhr.
So. Genau, um dann vielleicht nochmal die Details dort mit rauszubekommen.
Genau. Ja, genau.
Also paraphrasieren, okay. Aber mit der falschen, also mit paraphrasieren machst du ja normalerweise nicht, um irgendwo eine falsche Fährte zu legen. Das baust du quasi damit ein. Also genau, so kann man es grob sagen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel beim Thema Serviceverbesserung. Du könntest beispielsweise deinem Kunden eine suboptimale Serviceoption empfehlen. Und ihn darüber motivieren, also wenn du von Anfang an schon weißt, das passt eigentlich nicht, also er sucht einen Service und du schlägst ihm schon absichtlich was vor, was nicht unbedingt passend ist. Könnte den Kunden aber dazu motivieren, zu sagen, ich erkläre jetzt en Detail, weil ich vielleicht dann auch schon in Anführungsstrichen genervt davon bin oder weil ich jetzt feststelle, ich bin nicht richtig verstanden worden, dass er seine tatsächlichen Präferenzen und Erwartungen viel, viel detaillierter äußert, als wenn er es getan hätte, wenn ich sofort mit der richtigen Lösung auf ihn zugekommen wäre. Hat auch wieder so ein bisschen was mit aktivem Zuhören zu tun, da kommen wir mal wieder drauf, so wie immer. Ja, also dadurch, dass ich natürlich das so rauskitzel, habe ich auch die Chance, ausführlicher mich darauf einzulassen und durch aktives Zuhören vielleicht auch noch mehr Informationen zu erfahren, die ich sonst vielleicht gar nicht erfahren hätte, wenn ich als guter Vertriebler sofort mit dem richtigen Thema um die Ecke gekommen wäre.
Ja, vor allem, also dass man sofort immer mit dem richtigen Thema um die Ecke kommt, halte ich sowieso für typisches Verkäuferproblem, dass man denkt, man hat sofort die richtige Lösung. Ich überlege gerade, du hattest vorhin noch einmal kurz über Decoy-Effekt gesprochen. Das kann man natürlich auch super mit einem Decoy-Effekt verbinden. Mhm. Dass man wirklich durch eine suboptimale Lösung das sozusagen präsentiert und dass der Kunde dann selber drauf kommt, dass eigentlich das andere Produkt, die andere Lösung ein bisschen besser wäre, dass man das Problem zusammen erarbeitet. Mhm. Ich finde es nur, boah, das ist natürlich Messerschneide, dem Kunden da nicht wirklich auf die Nerven zu gehen, ne?
Ja, da triffst du jetzt den Nagel auf den Kopf und das mit dem Decoy-Effekt fand ich eben auch super, weil den Decoy, den du setzt, den setzt du ja nur, um dieses Produkt eben eigentlich nicht zu verkaufen, sondern das, Anführungsstrichen, nächst höhere Produkt. Du willst ja diesen Decoy absichtlich setzen, um den Kunden für was anderes oder auf was anderes zu lenken. Und genau das ist ja hier auch das, ja, ne?
Also okay, vielleicht, Tim, ja? Vielleicht eine Sache noch, vielleicht erklären wir noch mal kurz den Decoy-Effekt, was das ist. Vielleicht hat derjenige oder diejenige die Folge, wir sprechen die ganze Zeit vom Decoy-Effekt.
Ach, okay, gute Idee.
Weiß nicht mehr, was der Decoy-Effekt ist.
Sehr gut eingefangen, danke, danke. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel einfach. Wir stellen uns vor, wir gehen ins Kino und im Kino sind wir mit einem Freund zusammen und stehen vor der Popcorn-Maschine und sehen die Preise hinten vom Popcorn. Es gibt jetzt einmal Szenario A und Szenario B und dann kann ich darauf eingehen. Szenario A ist, ich sehe hinten an der Wand zwei verschiedene Größen von Popcorn. Kleines Popcorn, 3 €, großes Popcorn, 6 €. Wozu führt das in der Regel? Außer ich habe Riesenhunger und bin, ich esse für mein Leben gern Popcorn, aber der normale Mensch würde sagen, aha, das große Popcorn für 6 €, oh, ist schon doppelt so teuer wie das kleine Popcorn. Schaffe ich das überhaupt? Ich greife zum kleinen Popcorn. Vertrieblich natürlich nicht ideal. So, jetzt gehe ich hin, Szenario B, bin im Kino und sehe hinten an der Wand 3 Größen Popcorn. Das kleine Popcorn 3 €, das mittlere Popcorn 5 €, das große Popcorn 6 €. Wozu führt jetzt dieser gesetzte Decoy, das ist nämlich jetzt das Popcorn in der Mitte, für 5 €, was preislich absichtlich sehr nah an das große Popcorn für 6 € gesetzt wurde, führt dazu, dass sich prozentual viel, viel mehr Leute dafür entscheiden, das große Popcorn zu wählen, weil man denkt, naja, eigentlich würde ich mich einmal für die goldene Mitte entscheiden. Klein ist vielleicht zu wenig. Dann nehme ich eigentlich das mittlere und dann erkenne ich aber, das mittlere kostet 5 und das ganz große, wo ich ja viel mehr kriege, kostet ja nur 1 € mehr. Dann nehme ich das große. Darüber habe ich vertrieblich eben den Kunden zu meiner Maximalausstattung gelenkt. Und das ist eben dieses Produkt, was ich dort einsetze, was ich quasi als Ablenkungsmanöver setze, ist der sogenannte Decoy.
Genau. Witzig, da lassen wir mal kurz einsteigen. Ich war jetzt letzte Woche länger auf der Autobahn unterwegs, war bei Coffee Fellows. Mhm. Und da ist mir, da war garantiert auch wieder der Decoy-Effekt. Und zwar habe ich mir einen Oak-Cappuccino bestellt, also einen Hafermilch-Cappuccino. Und der kleine sollte kosten 3,08 € oder 3,90 €, der mittlere 4,10 € und der große 4,80 €. Und der Unterschied vom kleinen zum mittleren war ein Doppelshot. Mhm. So. Also da haben die mich ja sofort drauf, ich wollte eigentlich nur einen kleinen haben, weil so einen großen Milch brauche ich gar nicht. Aber die haben mich dadurch sofort dazu getrieben, einen mittleren zu nehmen und auch keinen großen.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, warum die das machen. Und zwar, wenn die einen kleinen machen, einen One-Shot, und ich bin der Einzige, der den Cappuccino bestellt,
läuft
auf der einen Seite das Ding einfach weg.
Weil die den Kopf nicht wechseln.
Genau, die können den Kopf nicht wechseln bei der Siebträgermaschine.
Ja.
Und das heißt, für dieses macht es keinen Unterschied, ob die einen Doppelshot oder nicht verkaufen, aber für den Kunden natürlich.
Ja, es ist auch spannend. Das ist dann jetzt nicht genau dieses Beispiel von mir jetzt, immer mit diesem mittleren Decoy, aber das ist ja auch eben eine entsprechende Beeinflussung. Ne? Darüber, dass sie einfach sagen, hey, ich nehme jetzt nochmal mehr Geld mit, bevor ich den einen in die Tonne kippe, nehme ich jetzt irgendwie für ein paar Cent mehr, nehme ich jetzt nochmal für einen mittleren Doppelshot mit, weil den hätte ich ja eh in die Tonne geschmissen.
Ja.
Ja, absolut. Also das ist auch so ein bisschen so eine Art Kundenbeeinflussung. Genau, weil du hast jetzt gerade auch so gesagt, das ist natürlich alles auf Messerschneide, ne, was wir hier machen. Ne? Also du musst wirklich gucken, wo setze ich das ein? Wie setze ich das ein? Das sollte ich auch nicht einsetzen, wenn ich jetzt mal irgendwie das bei uns jetzt mal eine Episode gehört habe, das teste ich jetzt morgen mal bei meinem neu gewonnenen Kunden aus, ja, den ich jetzt irgendwie seit 2 Wochen kenne, wo ich jetzt mal die ersten kleinen Verkaufsindikatoren gesetzt habe. Nee, lieber Finger weg. Ne? Also ich habe auch bei mir drunter geschrieben, Vorsicht, nicht das Kundenvertrauen gefährden und Frustration vermeiden. Also da muss man wirklich ganz punktuell vorgehen und gucken, wie gehe ich jetzt hier vor. Aber ich fand alleine es war einfach mal für mich eine Anregung, mal zu überlegen, wo könnte man das einsetzen, weil ich einfach dieses Gesetz einfach mega spannend fand. Und ich finde, das trifft immer ganz gut zu, vor allem im Internet. Ja, die Leute warten ja nur darauf, dass irgendwo was falsch erzählt oder falsch dargelegt wird, um sofort reinzugrätschen. Und dann habe ich mir jetzt, hatte ich ja gerade schon angekündigt, noch mal eine zusätzliche Kundengruppe rausgesucht. Und das sind für mich diese schmallippigen Kunden. Also Kunden, die auf offene Fragen sehr begrenzt antworten, denen du am besten nur geschlossene Fragen stellen kannst, die sie auch mit Ja und Nein beantworten können, dann sind die Kunden glücklich. Aber wenn du mit offenen Fragen auf die zukommst, dann, ja, die kennst du sicherlich auch, dann wird's schwierig. Ja, es gibt solche und solche. Wir beide sind ja so Kandidaten. Offene Fragen ist für uns gefundenes Fressen. Ja, da können wir eine Dreiviertelstunde lang philosophieren. Es gibt aber auch Leute, die kommen damit nicht wirklich klar.
Sind diese Leute nicht die, die auch als erstes genervt sind? Macht es bei denen die Sache nicht noch
unfassbar schwerer?
Wir gehen in Richtung Solution Selling, ne? Wo man natürlich auch sagt, ich möchte den Kunden challengen, weil manchmal die Kunden selber nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Die haben ein Problem, sind aber mit der Lösungsfindung selbst überfordert. Und da muss man natürlich an diese Grenze, die du so schön beschreibst, nah rangehen, um die wirklich aus der, weil wenn nur jemand immer Ja und Nein antwortet, dann kann man ihm auch bei der Lösungsfindung sehr schwierig helfen.
Genau, das hilft dir ja eben nichts. Also du bist ja du steckst ja so oder so in der Misere. Wenn du das nicht anwendest, kriegst du genauso wenig Informationen, als wenn du es anwendest und er vielleicht hier und da mal punktuell genervt ist. Aber du, und das habe ich jetzt dann eben als nächstes, das Engagement einfach vom Kunden förderst. Mhm. Ja, also Menschen reagieren einfach schnell auf widersprüchliche Informationen. Das ist völlig normal, weil der Mensch dazu neigt, eben Dinge zu korrigieren und auch Dinge im Kopf sofort ja nochmal zu vergleichen, nochmal sich einfach gechallenged zu fühlen. Und das kann eben dazu führen, dass du mit deinem Kunden ein höheres Engagement einfach hast. Und deswegen, ja, ich glaube schon, dass diese schmallippigen Kunden eher die sind, die vielleicht auch mal murrisch und genervt sind. Aber andererseits wärst du halt auch in irgendeiner Misere oder in so einem Spagat gewesen. Ja. Und dann habe ich eben noch das Thema tiefere Einblicke. Also durch Provokation von Korrekturen könntest du eben wertvolle Einblicke in die tatsächlichen Bedürfnisse und Erfahrungen gewonnen werden. Also das eine beruht aufs andere. Engagement führt meistens auch dazu, dass du tiefere Einblicke bekommst. Aber du erfährst nochmal mehr über deinen Kunden und hast da vielleicht die Möglichkeit, nochmal tiefer einzusteigen und das Bedürfnis des Kunden nochmal ein bisschen besser zu verstehen.
Okay.
Genau. Abschließend habe ich mein persönliches Fazit, ergänze es sehr, sehr gerne von deiner Seite. Also für mich eine absolut spannende Methode, die man eben sicherlich auch im Vertrieb anwenden kann, dann eben aber wirklich punktuell. Aber ich fand einfach dieses, also ich fand es einfach mega spannend, wenn ich das nochmal vorlese. Cunninghams Law besagt, dass der beste Weg, die richtige Antwort im Internet zu erhalten, nicht darin besteht, eine Frage zu stellen, sondern die falsche Antwort zu bekommen. Ja, und das bewahrheitet sich immer wieder.
Ja. Ich glaube, das ist Champions League, ne?
Absolut, absolut. Und wir wollen uns ja Richtung Champions League entwickeln. Ja, und auch allen Möglichkeiten geben, wie man, was man anwenden kann, um dann vielleicht nochmal was on top zu setzen. Und ich sag mal, die Standardsachen, also, die kennen sicherlich viele Leute schon. Und deswegen bin ich auch immer sehr, sehr offen für irgendwelche Ideen, die meinen Horizont dann auch nochmal erweitern können. Und deswegen habe ich sofort gesagt, als ich es gelesen hatte, wie könnte man das denn wirklich im Tagesgeschäft anwenden?
Also da an alle Leute, die das ausprobieren wollen, das steht und fällt natürlich mit eurer Rhetorik, ne? Also da kommt's ganz scharf auf die Kommunikation, auf die Betonung, auf Körpersprache drauf an. Also bloß nicht aggressiv sitzen in dem Moment.
Was für Wörter verwende ich sehr viel nicht und Verneinungen und solche Themen. Das kann auch mal so eine Stimmung sehr beeinflussen. Habe ich eine positive Wortwahl oder eher eine negative Wortwahl?
Eine sehr offene und vielleicht auch eher mit einem zwinkernden Auge. Also da muss man echt hui, hui, hui. Also ich hätte schon eine Idee, wie man so allein, wie man das rhetorisch, also das musst du das Gespräch auch so aufbauen, ne, damit du da hinkommst. Und ich würde mir nicht am Anfang des Gesprächs das Ziel setzen, ich setze das jetzt zwingend um, weil ich glaube, du musst erstmal mit dem ein bisschen kommunizieren, damit du merkst, kann ich es heute wagen oder nicht.
Ja,
absolut. Jetzt meine Vermutung, wenn ich jetzt mal so mir vorstelle, okay, ich habe hier einen Ansprechpartner.
Tagesempfinden auch.
Ganz genau, wenn der wenn ich denke, okay, heute wäre so ein Tag, dann könnte man vielleicht mal mit ein, zwei Testfragen, ich meine, du bist ja bei so einer Sache sowieso perfekt vorbereitet, mal vorfühlen. Finde ich auch schon spannend. Also es wäre für mich auch so eine Herausforderung, das macht ja schon Spaß, wenn du so einen Termin rausgehst und hast es dadurch geschafft.
Ja, total. Cool. Und dann nochmal ein paar Informationen mehr einfach eingesammelt. Deswegen, Also falls irgendjemand das mal angewendet und uns auch gerne Feedback dazu geben würde, würde mich total interessieren. Ja, testet ihr das mal aus, bevor wir es machen. Ja. Kleiner Spaß. Ja. Aber absolut spannend. Deswegen habe ich auch für mich einfach geschrieben, spannende Methode. Und ich glaube, die kann man im Vertrieb anwenden, aber mit Bedacht. Und das habe ich dann auch nur gezielt und mit Bedacht anwenden. Großes Risiko bei der falschen Kundengruppe. Ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und nützlich zu wissen, um vielleicht auch in der täglichen Arbeit nicht selbst manipuliert zu werden, ja, in so einer Art und Weise, vielleicht dann auch mal darauf zu achten, machen das Leute vielleicht sogar gezielt.
Oh ja, so Einkäufer könnte ich mir schon vorstellen. Also so ein Einkäufer, das ist ja manchmal auch das Gemeine, ne? So ein Einkäufer darf schlitzohrig sein, darf auch mal provokant sein und es wird ihm nicht nachgetragen, sondern auch die Vertriebler, Berufsgruppe sagt, okay, gehört so ein bisschen zum Berufsstand Einkauf dazu, dass man hier und da auch mal einen loslässt. Bei Vertrieblern wird das nicht so weggegrinst.
Nee, das stimmt.
Also, da, ich glaube, wenn jetzt hier auch Einkäufer zuhören oder die, sag ich mal, ja, schon eher im Unternehmen oder generell etwas einkaufen als Einkäufer, kann man das, glaube ich, wesentlich häufiger benutzen. Sich einfach mal einen raushauen.
Ja.
Ne? So, da kann man ja auch sagen, sag ich mal, wenn ich jetzt Einkäufer, würde ich sagen, okay, ihr Produkt XY, dann würde ich einfach, ne, ja, aber der Wettbewerb, da macht doch so und so. Und das ist eine komplette Falschaussage. Und
genau.
Da muss ja sozusagen der Gegenüber erklären, was, also ne, das ist schon.
Das auch als abschließendes Beispiel. Das Gesetz kennen wir eigentlich, also jeder, der, glaube ich, in einem Unternehmen arbeitet oder wie wir beide in einem Konzern arbeitet, kennt dieses Gesetz tagtäglich aus dem sogenannten Buschfunk.
Ja.
Hier streuen Leute auch absichtlich Fehlinformationen, um die richtigen Informationen zu erhalten. Ne? Hast du nicht gehört, der und der, ne, hat hier, ne? Der wechselt jetzt irgendwie die Abteilung. Nee, und der wechselt doch gar nicht die Abteilung. Hier, der hat gekündigt, oder ne? Und darüber kommst du auch ganz, ganz super an Informationen. Und manche nutzen das absichtlich, um, oder hier, ne? Hier, die eine hier aus der Abteilung hier, die ist schwanger jetzt hier von dem und dem. Nee, die ist doch hier von dem schwanger.
Ja, also, ja, stimmt. Finde ich gut.
Da gibt es auch Möglichkeiten. Das ist das Spannendste an der ganzen Episode gewesen, dieses abschließende Beispiel. Das war klasse. Ja, ja, aber das, also, ich glaube, dass man das auch sehr bösartig einsetzen kann. Dafür plädieren wir natürlich nicht, wir beide. Wir sind da sehr diplomatisch unterwegs. Aber nimmt es einfach mal mit. Cunninghams Law heißt es, benannt nach Ward Cunningham, nach dem Wiki, nach seiner Wiki-Erfindung eben. Und das Wiki läuft halt eben auch darauf. Ne? Also wenn du ins Wiki Mist reinschreibst, dann dauert es nicht lange, bis dein Mist korrigiert wird um die richtige Antwort. Und genau darum geht es dann eben auch bei diesem Gesetz. Versucht es mal im Vertrieb anzuwenden. Wir haften natürlich nicht für mögliche verlorene Kunden.
Und schon aber, mal gar nicht für Umsätze.
Richtig, genau. Aber wir sind natürlich offen für Feedback und freuen uns auch, wenn es vielleicht dem einen oder anderen geholfen hat. Und dann würde ich jetzt ganz plump sagen, das war's mit unserer Episode nach unserer ungezwungenen Sommerpause, die wir eingeführt haben.
Sehr gut. Danke, Tim, fürs Thema.
Und sehr gerne. Danke für deine Aufmerksamkeit.
Bin ich dran. Sehr gerne.
Bis demnächst, Markus. Mach's gut. Ciao.
See you soon.